Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 362. Das ist eine immense Zahl, aber wir haben noch nicht so viel Folgen wie Tage im Jahr. Wir müssten uns jetzt mal anstrengen, dass wir für die Newcomer mal ein ganzes Jahr jeden Tag eine Sendung verfügbar hätten. Das wäre eine tolle Sache. Also, ich begrüße alle ganz herzlich.
Ich begrüße auch alle ganz herzlich.
Die Frage ist, ich begrüße auch alle ganz herzlich.
Oh, wie heute geht's aber durcheinander hier. Ja. Also, ich begrüße.
Okay, dann dränge ich mich vor. Ich begrüße auch alle ganz herzlich. Und wenn wir für jeden Tag einen haben wollen für die Newcomer, müssen wir theoretisch vorsichtshalber 366 Folgen hinlegen, denn es gibt ja Schaltjahre.
Ja, alle 4 Jahre.
Das ist deutsch.
Ja. So, also jetzt nochmal ein bisschen durcheinander gegangen. Jetzt begrüße ich alle, die uns zuhören, Männlein und Weiblein, ob die den Stecker im Ohr haben oder so frei vor dem Lautsprecher sitzen, ist mir heute ganz egal. Und jetzt haben wir auch andere zu begrüßen, oder? Der Rudi.
Nein, den Rudi, den haben wir im Hintergrund schon lachen gehört.
Ja.
Ich bin auch da. Diesmal wieder danke, dass ich das machen darf.
Rudi, wir danken, dass du bei uns bist und uns erheiterst mit deinen Themen. Die sind ja, obwohl sie teilweise sehr ernst sind, doch immer, naja, so vorgebracht, dass man sie ein bisschen lockerer sehen kann.
Ja, Gott sei Dank.
Ich möchte aber aufmachen mit einem Thema, was mich doch wieder besonders aufgeregt hat. Denn es ist jetzt gerade mal eine gute Woche her. Am 21.03. ist wieder etwas passiert, wo ich sagen muss, wo leben wir eigentlich? Leben wir in der Bundesrepublik schon in einer Bananenrepublik? Nein, so fähig sind unsere Politiker nicht, aber sie arbeiten daran. Da hat doch der Bundestag tatsächlich das Gesetz über Bestandsdaten verabschiedet. Was ist denn das nun? Nun, am Donnerstagabend, am 21., hat der Bundestag beschlossen, die Bestandsdatenauskunft als Änderung des Telekommunikationsgesetzes, in der die Bestandsdatenauskunft jetzt neu geregelt wird, zu ändern, wie das Bundesverfassungsgericht das auch gesagt hat. Das bedeutet aber jetzt, dass Polizei und Geheimdienste ganz persönliche Informationen von Mobiltelefonbenutzern, zum Beispiel, noch andere Gemeinheiten dabei, abrufen dürfen. Und das vollautomatisch und ohne rechtliche Hürden. Die
ohne Richter,
Informationen, die diese...
Wolfgang, ohne Richter.
Die Informationen, die die abfragen dürfen, die sind wirklich nicht trivial, sondern da gehört der Zugang zum gesamten Privatleben dazu, weil es wird hier die Anschrift, der Name, Kontoverbindungen an die Polizei geschickt. Dann die PIN des Handys, Passwörter von E-Mail-Postfächern, dynamische IP-Adressen, Diensten wie Dropbox oder ähnlichen und eine ganze Menge mehr. Das kann alles ohne richterliche Anordnung einfach aus eigener Machtherrlichkeit von irgendeinem Polizisten bestimmt werden und abgefragt werden. Es wird nicht überprüft. So, diese Neuregelung, die ja nun wichtig oder notwendig ist, weil das Bundesverfassungsgericht die alte Regelung für verfassungswidrig erklärt hat, ist also noch beschissener als die erste, muss ich hier ganz klar sagen. Und der Patrick Breyer, der ja bei dem ersten Entwurf, beim ersten Gesetz die Klage vor das Bundesverfassungsgericht getragen hat, hat schon gesagt, also auch diesmal will er wieder dagegen klagen, weil er das neue Gesetz schlicht und einfach für verfassungswidrig hält. Denn diese ganzen Datenübermittlungen, das kann einfach so nicht sein, das kann überhaupt nicht wahr sein. Nur mal eine kurze Aussage von dem Patrick Breyer, wer nicht kennt, der ist von der Piratenpartei, der hat geschrieben, entgegen den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts soll die Identifizierung von Internetnutzern durch Geheimdienste keine tatsächlichen Anhaltspunkte für das Vorliegen einer konkreten Gefahr voraussetzen. Wir brauchen keinen Anfangsverdacht mehr in Zukunft. Wir brauchen nur noch jemand, der wissen will, was hat denn der, was sagt der, mit wem telefoniert der, welche Kontoverbindung hat der, wo wohnt der, wie heißt der und so weiter. Wo sind wir hier eigentlich? Wo geht das eigentlich hin? Ich frage mich wirklich, mit welcher Frech- und Dreistigkeit unsere Politiker versuchen, uns auszuhorchen und zu dominieren. Es ist eine Sauerei, auf Deutsch gesagt.
Oder ist es Dummheit?
Wolfgang, du machst, glaube ich, einen Gedankenfehler. Das ist keine Dreistigkeit. Ich glaube eher, das ist einfach Unwissen.
Dummheit.
Nein, das ist die Datengier eines Staates. Dieses abstrakte Konstrukt, der Staat ist gierig nach den Daten seiner Bürger, weil er alles über seine Bürger wissen will, weil er Angst hat, weil dieser Staat in Anführungszeichen nur Scheiße baut. Der kriegt nichts richtig auf die Reihe und hat natürlich Angst, dass er deswegen von den Bürgern verhauen wird. Also dreht er den Spieß um und dominiert seine Bürger jetzt, horcht sie aus, macht sie durchsichtig, um sich dagegen wehren zu können, um zurückschlagen zu können. Aber ich hoffe, es ist ein Aufbäumen da und es wird ein größeres Aufbäumen in der Bevölkerung geben. Ja. Ist ja noch etwas dazu zu sagen.
Die Piraten kommen vielleicht so ein bisschen zurück, die waren ja total eingeschlafen, denn sie haben ja jetzt auch eine Anzeige gemacht gegen den Bundestrojaner, dass das überhaupt eingeführt wurde als Verschwendung von Eurogeldern. Und ich finde das gut, dass da jemand den Mund aufmacht und sagt, man kann nicht einfach irgendwo etwas machen, was auch noch uns zuliebe uns überwacht oder irgendetwas, was nachher totaler Unsinn ist. Und da müssen doch irgendwann mal irgendwelche komischen Leute, politischen Leute, die müssen doch einfach mal den Kopf abgehackt werden. Also jetzt nur.
Also gut finde ich, dass dieses neue Gesetz zustimmungspflichtig ist. Das heißt, der Bundesrat muss noch zustimmen. Und ich habe die Hoffnung, dass es so wie einige andere Dinge zumindest hier so stark abgemildert wird, dass wir die Demokratie in Deutschland nach wie vor erkennen können.
Und dann geht es wieder zum Verfassungsschutz, zum Verfassungsgericht.
An unsere Zuhörer habe ich nur einen Tipp. Wir sollten uns sehr intensiv künftig damit befassen, dass wir nur noch verschlüsselt miteinander kommunizieren. Das ist die einzige Möglichkeit, um diesen Gemeinheiten des Staates, die er vorhat, denn die Richtung ist ja nun ganz klar, er will uns jederzeit und überall kontrollieren, überwachen und aushorchen, um da etwas dagegen tun zu können. Ich verspreche meinerseits, in einer Fernsehsendung mal klar und deutlich zu zeigen, wie man per E-Mail verschlüsselt und einfach miteinander kommunizieren kann, ohne dass irgendwelche dumpfbackigen Schlapphüte das Ding dann dekodieren und abhören können.
Ist übrigens eine sehr gute Idee.
Ja, ist ja auch von mir.
Ja.
So, Heinz, es ist ja eigentlich dein Gast, der Rudi. Würdest du ihn bitte mal vorstellen, damit auch die Zuhörer, die ihn bisher noch nicht kennengelernt haben, ihn richtig kennenlernen können?
Die werden ihn noch kennenlernen. Der Rudi Kulzer ist, gut, wir kennen uns schon, ich glaube immer, seit 1980 ungefähr, war lange, lange Jahre Korrespondent des Handelsblatt in Palo Alto, lebt mittlerweile wieder in München. Da, wo er zu Hause ist, hört man auch an seiner Sprache kaum. Und beschäftigt sich...
Willst du wieder den Balkan erzählen?
Ja, das ist unser Insider, Rudi, den versteht sonst keiner. Ja, okay. Ich sag ja immer, Bayern gehört schon zum Balkan.
Ja, okay. Ich bemühe mich ordentlich zu sprechen.
Rudi hat sich ganz intensiv mit dem Thema Big Data, also wenn man es einfach übersetzen würde, wäre es ja einfach große Datenmengen. Aber da steckt an sich viel, viel mehr hinter. Rudi, dass du uns vielleicht besser erklären kannst. Es geht also nicht nur um große Datensammlungen, sondern ja um was?
Ja, okay. Also erstens, das rauscht also schon seit geraumer Zeit durch alle Blätter, egal ob Wirtschaft oder Fachblätter. Big Data, Big Data. Also alle Firmen, die mit IT zu tun haben, fühlen sich bemüßigt, das anzubieten, die Zeitungen schreiben. Und ich habe das Gefühl, die wenigsten verstehen was davon. Ich habe jetzt heute mal mich ein bisschen vorbereitet, speziell auf diese erste Frage, und habe auf einer Seite was gefunden, da sind 4V, nämlich Big Data Volumen, das ist ja die Datenmenge, also diese vielen Daten, die ja explosiv zugenommen haben, dann Velocität, die Zugriffsgeschwindigkeit, weil bestimmte Aufgaben müssen also sofort abgehandelt werden im Management, was weiß ich, bei Banken. Der dritte ist die Variety, also die Datentypen, die Variablen, die heute da sind, ist ein ganz wichtiges Element. Und dann wäre Data oder Wahrheit. Also kann man dem Ganzen trauen, das Sicherheitsthema. Und die 4 Komponenten miteinander machen das Thema Big Data aus. Tatsache ist, dass im Vergleich zu früher, also vor etwa 40 Jahren, wurde ja die sogenannte relationale Datenbank erfunden in der Nähe von San Jose in Santa Teresa, in einem IBM-Forschungszentrum. Und Oracle und IBM und später auch SQL Microsoft haben ja daraus ihre Datenbanken gemacht, mit dem Ziel und mit der Aufgabe, wie gesagt, seit 40 Jahren, dass man Geschäftsdaten in Tabellen verarbeiten kann, dass die EDV damit was anfangen kann.
Also ganz platt gesagt, dass eine Datenbank ist wie ganz viele Excel-Sheets hintereinander.
Das ist Excel-Sheet ist auch eine Datenbank. Oder viele Excel-Sheets hintereinander, um das Bild zu haben, ja. Und das ist lange Jahre, Jahrzehnte Stand der Technik. Aber seitdem wir das Internet haben und seitdem wir das Handy haben, also jetzt mit dem Smartphone, der PC ist ja plötzlich vor Auge und Ohr, mobil, sind die Datenmengen sowohl in der Menge wie auch im Typ explodiert. Und das Ganze aber in einer Art und Weise, wo jeder der Firmen, der Kunden, die Telcos, also alle, fühlen sich, sagen wir, bedrängt und wenden sich dann an ihre IT, an ihre IT-Anbieter und sagen, bitte helft uns. Also anfangs haben sie sich nur bei den Speicherfritzen da gemeldet, die also die physikalischen Speicher haben, aber das Ganze ist also alles andere, wie nur Speicher spielt mit rein, sondern es sind die Datenbankleute und also alle großen IBM, Oracle, SAP und so weiter, die Datenanalyse. Also dieses ganze Umfeld ist das, was man heute unter dem Schlagwort Big Data bezeichnet und wo jeder was dazu erzählen muss. Also sowohl Anbieter wie auch Presse.
Die Analyse dieser Daten wird da im Prinzip auch in Datenbanken gemacht, selbst wenn es die sogenannten In-Memory-Databases sind, also wie die HANA zum Beispiel.
Ja, Moment. Ich würde es gerne ein bisschen genauer ausdrücken.
Okay.
Also die Stammdaten, das nennt man Master Data Management, da sind die Daten abgelegt. Die muss man bereinigen und so weiter. Da sollte man aber die Finger davon lassen, damit aktiv zu arbeiten. Und dann gibt's die Data Warehousing oder diese Datenbank Arbeitsumgebungen. Ne? Da gehört auch das HANA dazu und das In-Memory. Das In-Memory arbeitet ja dann mit so, nicht mehr mit Platten, sondern mit Festspeichern, also mit, wie heißt das?
Solid State Disk.
Ne? Ja, mit RAM. Die Arbeit mit RAM.
Ja, und so wie Arbeitsspeicher. Und da geht's um die Geschwindigkeit, also Velocität. Und da hat SAP sehr viel gemacht. Weil die SAP ist ja der Anwender von den Daten dann bei den ERP-Dingen. Ne? Und versuchen uns da natürlich zu verkaufen, dass sie die neue Datenbank haben, was einfach nicht stimmt. Aber sie haben eine bahnbrechende, sagen wir, Daten, Echtzeit oder annähernd Echtzeit-Auswertungsebene. Um das geht's. Und das ist mit unter den 4, also das ist das Thema Velocität, weil man die Sachen sehr, sehr schnell braucht.
Rudi, gehört da auch das Data Mining dazu?
Wer braucht die Daten so schnell?
Gehört da auch das Data Mining?
Data Mining gehört auch dazu. Data Mining, das ist alles eine Frage, wie sind die Geschwindigkeiten. Aber das ist das Umfeld, wo ich damit arbeite jeden Tag. Also mein Freund Helmut zum Beispiel, der lang bei Tandem, hat mir erzählt, der hat eine türkische Bank kennengelernt. Die haben auf der aktiven Ebene alles gemacht. Die wären beinahe hops gegangen, weil man muss die Datenhaltung und Bereinigung von der Datenverarbeitung im Alltag trennen. Und das ist die Herausforderung in diesem Fall, wo es also auch bei HANA, SAP, übrigens auch alle anderen, auch die IBM, auch Oracle, haben alle auch In-Memory-Datenbanken. Aber Hanna, also der Professor Plattner, hängt das natürlich auf die ganz große Fahne. Aha. Ist auch sein gutes Recht.
Jetzt nochmal, das sind also ja Daten, die einlaufen. Solange die ja in formaler Form, also irgendwie formatiert einlaufen, kann ich die auch einfach am analysieren. Aber wie arbeitet denn zum Beispiel, was ja auch ein riesen Big Data Thema ist, diese Google-Suchmaschinen, die ja mit Plain Text im Prinzip, mit einfachem Text auskommen müssen?
Also in Texten was zu suchen ist ein Beispiel. Aber was wir haben explosiv, ist ja zum Beispiel, also nehmen wir mal in der Medizin, alle Bilder, jetzt mit meinem kranken Knie, da wird die Röntgen gemacht und das, die Pixel von den Bildern, Telefonding, Aufzeichnungen, Video, also es gibt unzählig viele, da wird aber übrigens immer mit unstrukturierten Daten gesprochen, nach meiner Ansicht ist das falsch, da kämpfe ich vehement dagegen. Alle Daten sind strukturiert, aber die sind eben anders strukturiert. Die sind nicht strukturiert wie eine relationale Datenbank in einem Excel-Sheet, ne? Sondern diese Fülle von verschiedensten Strukturen, Variety, die erschlagen die Firmen fast, aber sie können diesen Dingen nicht mehr entgehen.
Was wollen Firmen denn analysieren? Also bei einer Bank oder bei einem Broker kann ich mir noch vorstellen, der möchte immer die kleinen Schwankungen der Kurse direkt wissen und daraus die Daten ableiten.
Die Firmen wollen das Einkaufsverhalten. Also das ganz große Ding ist ja Einkaufsverhalten. Ne? Also die zwei großen Kraken, also Google und wer ist der Zuckerberg, der Facebook, die verkaufen in einer Tour, haben wir ja vor kurzem gehabt, die Deutsche Bahn verkauft jetzt bei ihren Mehrfachkunden die Daten. Also ein ganz großes Saugen der Datenkraken ist, den durchsichtigen, den gläsernen Kunden zu haben, um den besonders beballern zu können. Also das steckt vom Marketingmotiv dahinter.
Also den mit gezielter Personal
Marketing. Personalized Marketing, ja.
Also den mit gezielter Werbung zu bombardieren.
Mit gezielter Werbung zu bombardieren und da möglichst viel abzusaugen. Also jede Kreditkartenbenutzung, drum auch PayPal oder über diese Kundenkarten, die wollen alle ein Muster haben. Damit können sie besser kalkulieren. Also das geht zum Teil von strukturellen bis hin zum persönlichen Verkaufen. Also ich habe heute auf meinen Rechner und wir waren im Januar auf Lanzarote und dann ist bei meinen, da habe ich drei Uhren, also Palo Alto, Singapur und München, und da ist das Bild von dem Bungalow, von meinem Bungalow, wo ich drin geguckt bin, ist da in der Uhr eingespiegelt. Das sagt doch alles, oder?
Wahnsinn. Hast du,
die sammeln ohne Ende.
Hast du deine Reise online gebucht?
Nein, ich habe die zweite sogar bei denen gebucht, direkt, nicht online, nicht bei einem Vermittler. Und trotzdem haben die das irgendwie, es ist unglaublich, wer von wem was absaugt oder sich gegenseitig verkauft.
Es gibt ja noch ein Thema im Rahmen Big Data, das ist Verkehr, ne?
Ja.
Dass man, also ich habe irgendwo gelesen, dass man durch bessere Analyse der Verkehrsströme die Anzahl der Staus reduzieren könnte.
Sicher kann man das, klar. Ich war ja lang Verkehrsplaner, wie du weißt.
Also wenn man denn alle Handydaten, alle Bewegungsdaten auswertet und sieht, wer wo wie lange im Stau steht, könnte man die Verkehrsströme ja umlenken.
Also da braucht man gar nicht jetzt die Handydaten, sondern diese zunehmende Veränderung von diesen Navigationsgeräten oder was da eingebaut ist. Also da sind auch, glaube ich, Forschungen direkt im Gange, dass man das stärker noch koppelt. Also künftige Navigationsgeräte, wo da auch der Fahrende mitarbeiten kann sagen, dies und das. Also hier gibt es auch sinnvolle Einsätze, wenn man also nicht jetzt permanent alle Bewegungsmuster
aber absaugt, da gibt es eine ganz, ganz schöne, tolle neue Entwicklung. Die EU hat doch vor 5-6 Monaten beschlossen, dass neue Kraftfahrzeuge ab, ich weiß nicht, 2015 oder 17 so etwas, mit einem GPS-Empfänger ausgerüstet sein müssen. Und die müssen in der Lage sein, die Position des Fahrzeuges im Falle eines Unfalls wiederzugeben. So, und das heißt, da gibt es natürlich einen Crash-Sensor oder sonst etwas und so einen Totmannschalter oder wie. Ja, und wenn das Auto feststellt, das war jetzt ein Unfall, dann ruft es selbstständig um Hilfe und übermittelt die GPS-Position. Wobei, wenn diese Technologie in unseren Fahrzeugen ist, bin ich mir ganz sicher, dass es auch dort Hintertüren geben wird, damit man jeden jederzeit überwachen kann. Wo ist er, wie schnell ist er, wie lange hat er gestanden und so weiter.
Ja, genau, das gibt's leider immer. Übrigens, das gibt's in Amerika, in den USA schon lange, und zwar deshalb, die haben ja zum Teil weite, weite Strecken, wo nichts ist, ne? Wo das dann sehr hilfreich ist, wenn man weiß, wo der ist. Bei unserer dichten Besiedlung, Deutschland ist so groß wie Indiana State, ne? Da ist das quasi ein Thema, da ist immer einer da, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Also dieses Zeug stammt schon lange aus USA, wo es sehr viel Sinn macht auf den weiten Strecken, wo niemand da ist. Ne? Also das ist alles immer so zweifelhaft.
Ja, ist das wirklich. Wenn wir unseren Staaten übrigens vertrauen könnten, dann würde ich das ja alles positiv sehen.
Dann ist es okay. Ja, das Thema ist schon drast. Übrigens, weil der Heinz gerade gesagt hat, mit Texten auch, das wird von vielen übersehen. Ihr habt doch diese Watson-Geschichte verfolgt von IBM, als der damals dieses Quiz gewonnen hat in den USA. Ne? Ja. Und das wird immer so als KI, also als künstliche Intelligenz dargestellt. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern das ist eine ganz interessante, pragmatische Sache. Dieser Watson ist darauf trainiert, oder ist der Algorithmus ist so, dass das Gerät massiv Texte auswerten kann. Und darum wird es zum Beispiel in Deutschland jetzt oder in den USA in der Krebsforschung eingesetzt. Also überall da, wo Berichte geschrieben werden, wo Arztberichte, ich war jetzt auf einmal im Krankenhaus, also leidvoll miterlebt, was da für Papierberge sind, der holt also aus verschiedensten Berichten in Textform plausible Zusammenfassung, um die dann vorzulegen. Also das ist auch eine sehr gute, spezielle Auswertung von Big Data. Anwaltskanzleien im angelsächsischen Raum, die ja permanent mit Fällen arbeiten müssen, Forschungsarbeiten XX. Also da steckt noch sehr viel Mystik drin von diesen Algorithmen, die Texte als Big Data Faktor auswerten. Mhm. Das hat mit KI überhaupt nichts zu tun.
Ja, die anderen sind eben die Zahlen auswerten. Energieversorger zum Beispiel.
Ja,
die neuen Zähler, die wir haben. Also ich habe in Bierenbachtal jetzt einen Zähler, der kann fern ausgelesen werden. Und darüber können natürlich die Energieversorger auch ihre Stromversorgung planen.
In welchem Rhythmus wird der denn ausgelesen?
Das habe ich noch nicht beobachtet.
Das weißt du
auch nicht. Wir hatten die Datenleitung gelegt.
Das ist keine Datenleitung, geht über die Power, also über die Stromleitung.
Über die Leitung.
Mhm. Powerline.
Ja, oder nimm doch die vielen Paketdienste. Seitdem so viel im Internet bestellt wird, haben die Paketdienste massiv zugenommen. Was früher nur im Business üblich war, ne? Das kannst du halt bei jedermann machen und dann will ich nachschauen, wo ist denn mein Paket und so weiter. Das sind lauter so Datenexplosionen.
Ja.
Weil wir durch die Digitalisierung es können.
Ja,
ist das ein Trend, der jetzt nur ein Modetrend ist, Rudi, oder hält der an?
Der hält an. Also Teile davon sind modisch und werden, Teil ist modisch wie immer und überdreht und speziell von Nichtwissen, aber der generelle Trend hält an, ist meine Einschätzung.
Das ist ja auch zum Teil wirklich von Vorteil. Du willst wissen, kommt heute ein Paket für mich?
Ja,
muss ich daheim bleiben? Also wenn ich keine Packstation habe,
Richtig, absolut.
Soll ich da daheim bleiben oder kann ich da erst nachmittags, wenn der schon vorbei ist, kommt keins? Dann
Es ist schon da und da, heute bleibe ich da. Da ist vieles positiv. Also zum Beispiel auch bei Google kann man herfallen. Ich nehme jetzt immer mein iPad mit, wenn wir nach Stuttgart fahren, weil da eine Baustelle ist. Und dann schaue ich mir an, wie auf dem iPad, wie die Baustelle, wie da der Verkehrsstau ist. Das kann man bei Google machen, kann man auf Verkehr schalten.
Ja.
Also da gibt es eine ganze Menge Positives, aber auch Datenkrage und Negatives.
Rudi, das, was du da vorhin gesagt hast mit den Navigationssystemen, ich habe bereits solche Navigationssysteme, die über mein Mobiltelefon ins Internet gehen und sich genau diese von dir eben genannten Daten von Google herunterholen und sie gleich in der Karte darstellen. Nur, ich nicht weiß, ob die auf dem Rückweg auch Google übermitteln, wo ich im Moment bin.
Ja, ich glaube nicht, das würde Google schon erschlagen, aber wir wissen nie, was sie saugen wollen. Also die wollen alles saugen, wo sie Geld daraus machen können. Das ist ganz sicher.
Und dafür muss man
wir sind eigentlich auf der Anbieterseite. Wir sind eigentlich auf der Anbieterseite bei Big Data die großen Player, außer der IBM und den SAPs.
Also ich habe mir extra das einmal heute angeschaut. Das sind, also gehen wir mal die großen Namen durch und deren Ansatz. Also die beiden Datenbankfritzen oder die zweieinhalb, bei Microsoft hatte die SQL-Datenbank, die kommen alle von der Datenbank her und deren Analyse, ne, das ist eine eigene Abteilung. Die IBM und Oracle haben ja Hardware dazu und können also dem Kunden dann in ganz bestimmte Server gegossene Lösungen anbieten. Dann SAP kommt von der Datennutzung her, also nutzt die Datensachen in ERP und auch die Analyse dazu. Und die beiden anderen von den größeren Namen, ist ja Hewlett-Packard und Dell, die machen Big Data, immer zum Thema genau reingeschaut, indem sie versuchen, ihre Speichertechnik zu verkaufen. Also die hängen ein bisschen hinten dran, weil sie ja kaum Software oder keine haben und erzählen da immer noch also ihre Hardware-Lösungen. Und dann kommen andere Player noch rein, und zwar das sind die Telcos. Also ich habe das jetzt mehrfach gesehen, also eine IBM oder Oracle, die helfen auch den Telcos, dass sie, weil ein Teil ist ja die Kommunikation, ne, dass sie mit dem Big Data Thema klarkommen. Und dann haben wir die großen drei, also Google, Facebook und Amazon, die ebenfalls mit Big Data arbeiten. Das sind so die namhaften Player. Und dann unzählige kleine und Startups oder Spezialisten, die also mit Geschäftsdaten und so weiter arbeiten. Aber von den großen Namen haben alle eine Big Data Strategie.
Ja. Und haben auch alle eigene Software, oder sind das eher die Startups, die Software dafür entwickeln?
Die haben auch eigene Software, aber die Startups haben auch, und zum Teil haben sie das aus Startups auch zusammengekauft über die letzten 2-3 Jahre.
Und dann wächst also da
schon. Technologie wird von Startups.
Da wächst so vieles noch zusammen. Ich war am Samstag auf den Informatiktagen der GI, der Gesellschaft für Informatik, und habe da eine Podiumsdiskussion gehalten. Und davor lief ein Vortrag über Smart Städte, über Smart Life. Über das, was auf uns zukommt, dass alles digitalisiert wird, dass wir zum Beispiel auch mein Pflanzensensor, von dem wir letztens mal geredet haben, das ist etwas für Smart Life. Der meldet mir, Wolfgang, das ist eine Pflanze, weil ich sie so getauft habe, ich möchte heute begossen werden. Ja, das ist doch völlig neu, sowas. Ja? Und das bildet Daten und Daten und Daten. Irgendwann will der Verfassungsschutz wissen, ob ich eine Pflanze habe, die ich begieße.
Ja, die RFID-Dinge auf dem Päckchen, also die Explosion ist viel größer, als sogar wir Techniker uns es vorstellen können. Der Laie sowieso nicht.
Ja.
Ja, es gibt also eine ganze Menge Schweinereien auf der Welt. Das BKA warnt übrigens wieder vor einer Gefahr, die schon mal vor einem halben Jahr hochgekommen ist, vor sogenannter Ransomware. Dabei wird der Rechner eines Benutzers gesperrt. Das wird also ein Schaden tatsächlich zugefügt. Und per E-Mail wird gefordert, einen Betrag von in diesem Fall 100 Euro zu überweisen. Dann würde man einen Schlüssel bekommen zur Freischaltung. Wer also das überweist, ist doppelt dumm, weil dann hat er auch noch das Geld verloren. Er bekommt niemals einen Schlüssel, dass er es wieder freischalten kann. Die legen ja keine Spuren, die haben das Geld und fertig. Es wird damit gedroht, dass quasi auf dem Rechner durch das Bundeskriminalamt festgestellt worden ist, dass die Wiedergabe von pornografischen Inhalten mit Minderjährigen erkannt wurde und gesichert wurde. Und das ist also die Drohung, die dahinter steht. Wer sowas bekommt und ein reines Gewissen hat, der sollte das einfach vergessen und sehen, dass er zu seinem Computerhändler kommt oder seinem Computervertrauensmann und dem sagt, pass auf, hier irgend so eine Dumpfbacke hat mir meinen Rechner dazu gemacht, guck mal, dass ich damit wieder arbeiten kann. Da sind die 100 Euro auf jeden Fall viel besser angelegt als andersherum. Ja.
Ja, und da sind wir auch schon ganz schön schnell durchgekommen, ne? Jetzt ist schon soweit.
Ja. Daumen ist soweit hoch. Wir müssen den Daumen nehmen. Also Rudi, erstmal ganz herzlichen Dank.
Ja, gerne, war mir eine Freude.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Uns, dann, ne? Uns auch, okay. Rudi. Viele Grüße.
Danke, grüße euch. Grüße an das Rheinland.
Ja.
Und die Jungs im Rheinland.
Ja. Aus dem Balkan.
Tschüss, wie ihr sagt. Tschüss, servus.
Ja, und wir weisen noch darauf hin, dass wir in unserem Shop auch im Jahr 2013 gerne Kunden sehen. Und man sollte doch ab und zu mal da reinschauen, was noch gebraucht wird. Denn wir versuchen da einen kleinen Obolus noch zu erwirtschaften, um unsere Kosten irgendwo decken zu können. Das war's für heute. Was macht ihr?
Vielen Dank. Tschüss.
Und tschüss.
Zicke, zack. Daumen
und den
hoch.
Daumen hoch.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.